Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 570 des Audiocasts von CC2 TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, freue mich über jeden, der wieder dabei ist und will noch einmal ein bisschen Öl in das Feuer gießen, was ich in den letzten Wochen angezündet habe. Das heißt, genau vor 2 Wochen habe ich ja angefangen, etwas zu sagen, meine Meinung und auch sachliche Darstellung zu diesem Dieselproblem. Da habe ich einiges an Mitteilungen bekommen, einige Beschimpfungen, einige so dämlich, dass wir einen Lachabend eingelegt haben, aber viele auch nachdenklich oder mit dem klaren Hinweis darauf, dass die Zusammenhänge noch nicht klar sind, noch nicht klar geworden sind. Ich will versuchen, nochmal ein bisschen Licht in die Sache hineinzubekommen. Ganz von vornherein, ich will, dass die Umwelt sauber wird. Ich will nicht, dass die Umwelt verschmutzt wird. Weder mit Verbrennungsmotoren, noch mit Zigarettenrauch, noch mit Q14, noch mit irgendetwas anderem. Das sollten wir möglichst unterlassen. Ich will aber auch, dass wir einen klaren Blick auf die Realität haben. Und diese Realität wird leider von Politikern, von Journalisten, von Interessenverbänden so weit verzerrt, dass in der Öffentlichkeit keine eindeutige Wahrheit mehr zu erkennen ist. Und das, was ich vor 2 Wochen schon gesagt habe, das ist auch jetzt wieder bestätigt worden vom Professor Matthias Klingner. Der ist vom Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme. Und er hat genau das gesagt, was ich vor 2 Wochen auch gesagt habe. Feinstaub und Stickoxide lassen sich nicht gleichzeitig senken. Wenn ich Stickoxide senken will, muss ich die erhöhte Feinstaubkonzentration einfach in Kauf nehmen. Es geht eben nicht. Ja, die Einstellung an unsere modernen Motoren, die lassen sich natürlich in weiten Bereichen manipulieren, aber man kann eben nicht beides haben, man kann nicht beides gleichzeitig reduzieren, den Feinstaub und die Stickoxide. Das geht nicht. Diese Schadstoffproblematik, wie ist die eigentlich entstanden? Wollen wir mal versuchen, da einen Blick darauf zu werfen? Also, mal vorhergesetzt, dass jetzt die Deutsche Umwelthilfe weitere 45 Städte verklagen will, um eine bessere Luft zu erreichen. Wahrscheinlich haben die Richter irgendwo unterm richterlichen Schalter, wo sie das dann einschalten können. Dass Leute wie Peter Ramsauer ein Mordsbuhai machen, um die Luftverschmutzung klein zu reden, nicht sachlich zu reden, klein zu reden. Dass das Umweltbundesamt in einer Art und Weise mit Barbara Hendricks argumentiert, dass sie sich selbst eigentlich Lügen straft, ihren eigenen Statistiken, ihren eigenen Berichten aus dem Umweltbundesamt. Und dass dieser ganze Mist, der da durcheinander gebracht wird, mittlerweile so dick aufgetragen, immer wieder durch die Medien getrieben wird, dass man keine klare Sicht auf das hat, was eigentlich wichtig wäre, richtig wäre. Die Autoindustrie in Deutschland ist nicht der Hauptverursacher für die Schadstoffe, die wir haben. Hier sind quasi militante Umweltschützer, die durch Erfolge ihren eigenen Bestand, ihr eigenes Bestehen, ihre eigene Notwendigkeit bestätigt sehen wollen an der Arbeit und reden uns das ein. Natürlich müssen die Schadstoffe reduziert werden, habe ich schon ein paar Mal gesagt, brauche ich nicht nochmal zu wiederholen. Aber wir hören natürlich, dass irgendwo durch die hohen Stickoxidwerte könnten in Deutschland jedes Jahr mehr als 10.000 Menschen sterben und dass das alles im Zusammenhang mit Auspuffgasen von Diesel-Pkw und LKW, reden wir gar nicht drüber, naja gut, muss man auch nicht, die sind sauberer, zu tun hat. Das wird einfach so in den Raum geblasen. Wo ist eigentlich hier nun die richtige Betrachtungsweise? Also dieses Dieselproblem wird im Moment leider viel zu weit hervorgehoben und es ist viel zu unwichtig im wahrsten Sinne des Wortes, als dass man darüber in diesem Maße reden müsste. Worüber reden wir überhaupt? Wir haben einen Jahresmittelwert, der sollte nicht über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen. Also 40 Mikrogramm, das sind 40 Millionstel Gramm in einem Raum, der ist ja ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. Das, was wir mit dem Arm zeigen können, ein bisschen weniger, in drei Dimensionen. Da 40 Millionstel Gramm. Das ist jetzt erstmal eine Zahl und wir wissen alle, okay, diese Menge, nehmen wir an, dass sie den Menschen Schaden zufügt. Deswegen ist das eine willkürlich gewählte Zahl. Sicherlich sind da wissenschaftliche Untersuchungen vorausgegangen, statistische Erhebungen und so weiter. Aber ob wir jetzt 50 Mikrogramm haben oder 30 Mikrogramm, was und wie sich das auswirkt auf die Mortalität, auf die Sterblichkeit der Menschen, das kann keiner genau sagen. Wir sollten in diesem Zusammenhang aber auch noch eins ganz klar mit in unsere Überlegungen einbeziehen. Diese Luftqualität, die wir haben, diese 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, das ist ein Wert, der willkürlich festgelegt wurde. An unseren Arbeitsplätzen, in unseren Büros, überall da, wo wir jeden Tag 8 Stunden sind, darf dieser Wert fast 24 mal so hoch sein. Nicht 40 Mikrogramm, sondern 950 Mikrogramm. Das sagt der gleiche Gesetzgeber, der uns auf der Straße die saubere Luft zumutet. Wir müssten doch im Grunde genommen froh sein, wenn wir tagsüber die Fenster aufmachen könnten und die Abgase hereinlassen könnten, weil Dieselluft um ein Vielfaches sauberer ist, auch wenn die Grenzwerte überschritten werden, als das, was bei unserem Arbeitsplatz sein darf. Und wenn man dann mal fragt, wieso bitteschön ist denn das eigentlich so? Und die MAK-Kommission hat ja auch eine Meinung dazu geäußert. Das ist ganz, ganz toll, diese Argumentation. Das heißt, dieser vielfach höhere Schadstoffanteil in der Luft an unserem Arbeitsplatz, dieser vielfach höhere Grenzwert, wird damit begründet, dass man ja im Bereich der Arbeits- oder des Arbeitsplatzes davon ausgehen kann, dass dort gesunde, arbeitsfähige Menschen tagtäglich sind, die auch durch eine betriebliche Gesundheitsüberwachung, ja, im Grunde genommen versorgt werden. Und im Verkehr sind eben Kleinkinder und Menschen mit Atemwegserkrankungen und deswegen muss der Grenzwert da viel, viel niedriger sein. Gut, das mit den Kindern ist schon irgendwo klar. Mich stört es auch immer wieder, wenn irgendwo Autos vorbeifahren mit irgendwelchen stinkenden Abgasfahnen in Höhe von Kinderwagen oder sonst wo. Früher gab es mal an LKW und ähnlichen Fahrzeugen einen Auspuff, der ging nach oben. Der hat die Luft, den Abgas direkt nach oben weggeblasen. Heute kriegt man sie ins Gesicht. Das weiß jeder Zweiradfahrer aus eigener Erfahrung. Nur ist das nicht zynisch zu sagen, arbeiten tun Gesunde und die werden auch noch überwacht. Einmal im Jahr kommt der Arzt, fummelt ein bisschen an dir rum und sagt, ja, bist ja gesund, kannst wieder einen 23, 24-fach höheren Grenzwert eingesetzt werden. Wie blöder ist denn das eigentlich? Jemand, der in seinem Auto raucht, der hat einen 100- bis 200-fachen höheren Grenz- bzw. Belastung in seinem geschlossenen Fahrzeug. Und wenn er es aufmacht, dann geht der ganze Dreck, den er da verursacht, nach draußen. Also ich wollte einfach nur mal die Relation versuchen, so ein bisschen klar zu machen, dass hier mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. So, jetzt müssen wir uns aber mal die Entwicklung ansehen. Und zwar seit 1990, diese Emissionsangaben, die werden normalerweise als Stickoxide, NOx, oder als NO2 berechnet. Und diese Umrechnung, da macht man aus dem Grund, weil normalerweise das NO ausgestoßen wird und anschließend über das atmosphärische NO2 oxidiert wird. So, und wenn wir uns jetzt diese Stickoxide, NOx, immer wieder im Gespräch genannt, ansehen, dann können wir feststellen, dass von 1990 bis 2015 ein Rückgang dieser NOx-Emissionen um über 1,7 Millionen Tonnen zu verzeichnen ist. So, das sagt noch nicht viel. Aber es ist um 59% reduziert worden durch viele, viele technische Maßnahmen von 1990 bis 2015. Dieser Rückgang, ja, der ist gemessen, der ist auch dem Umweltbundesamt bekannt. Das ist auch auf Betreiben des Umweltbundesamts dokumentiert worden und in deren Internetauftritt nachlesbar. Und dann muss man doch sagen, okay, 1990 hat sich keine Sau darüber aufgeregt. Und jetzt, wo wir 59% weniger Schadstoffe haben, das sind zwar immer noch 59% zu viel, aber es ist ja mal 59%, wir haben nur noch ein bisschen mehr als 40% von dem damaligen Wert. Jetzt wird ein Buhai darum gemacht, jetzt wird alles kaputt geredet. Jetzt versucht man, dem kleinen Autofahrer sein mühsam erspartes Auto kaputt zu reden und ihn quasi zu enteignen. Wenn er nicht mehr damit in die Stadt zu seinem Arbeitsplatz fahren darf, dafür hat er sich sehr angeschafft, dann ist das eine gewisse Art der Enteignung. Und dann haben Umweltschutzverbände und Lobbyvereine und Nichtregierungsorganisationen, die ihr eigenes Bestehen damit versuchen zu festigen, die haben also da einen ganz, ganz schlechten Job gemacht und machen ihn auch noch. Anstatt insgesamt mit allen anderen zusammenzuarbeiten. Aber da kann man sich ja nicht mehr heraustun, nicht mehr hervortun. Ich habe was erreicht, ich habe ein Gerichtsurteil, ich habe was weiß ich was. Darum geht es ja gar nicht. Hier will jeder Vorteil daraus ziehen. Vorteil auf, ja, wieder auf den Schultern des kleinen Mannes oder der kleinen Frau. Jetzt müssen wir aber noch was wissen. Bei diesen verbliebenen 41%, und davon entfallen nur etwa 38% auf den Verkehrsbereich. So, und das heißt, das sind also, sagen wir mal, 40% von 40% sind 16%, die durch den Verkehr verursacht werden. Und auf diese 16% wird rumgehauen. Dumm, blöd, instinktlos, aufgrund, um die eigene, das eigene Ego zu polieren, um zu sagen, ich habe etwas erreicht, ich habe die 16%, die habe ich zur Sau gemacht, die werden jetzt nochmal um 1% reduziert und das ist mein Riesengewinn. Jo, die Lumpen in der Kraftfahrzeugindustrie, die den Staat um Steuern betrogen haben, die uns Autos verkauft haben, die nicht den Angaben entsprechen, die Leute, die Kunden im Stich lassen, die nur in Amerika 20 Milliarden Euro ausgeben, um sich da reinzukaufen. Diese Lumpen muss man nicht in Schutz nehmen. Aber auf der anderen Seite, man muss auch diese Sachen trennen. Das eine ist ein Betrug, der hat erstmal nichts mit der tatsächlichen Verschmutzung zu tun, auch wenn er sie erhöht hat. Okay, ist ja richtig. Aber der Anteil dessen ist doch gering. Und jetzt diese Forderung, dass die Hardware-Nachrüstung erfolgen muss, weil die Software-Umrüstung, weil da so ein paar Codezeilen oder irgendwo ein Fleck gesetzt wird, weil das nicht so viel bringt. Unterm Strich ist es irgendwo in kleiner als 1% die Verbesserung einer Hardware-Modifikation gegenüber einer Software-Modifikation. Nicht, dass ich nicht sagen würde, die müssen das machen, die haben uns ja Mist verkauft, sie müssen es ja in Ordnung bringen. Sie können ja nicht verlangen, hier, wir haben dir Scheiß verkauft, wir haben dich belogen, wir haben dich betrogen, wir haben dich abgezockt, nur damit unsere Aktionäre und unsere Geschäftsführer und unsere Anteilseigner und was weiß ich nicht alles, die Taschen voll gekriegt haben. Nein, nein, das muss in Ordnung gebracht werden. Hat aber erstmal nichts mit dem Umweltschutz Problem jetzt zu tun, weil selbst wenn die Fahrzeuge wirklich absolut den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen hätten oder entsprechen würden, selbst dann hätten wir so gut wie keine Auswirkung auf unser Problem. Denn das bekommen wir so schnell, wie ich schon vor 2 Wochen gesagt habe, nicht in den Griff. Das kriegen wir einfach nicht gebacken. Da sind viel zu viele Köche daran beteiligt. Diese Statistiken, kann ich vielleicht mal ein bisschen was daraus erzählen. Sie können sich das aber auch selbst anschauen unter www.umweltbundesamt.de. Und da suchen Sie mal nach Luftbelastung oder sowas. Sie können auch /print/Daten/Luftbelastung oder irgendwo da finden Sie Tabellen. Da gibt es eine sehr interessante Tabelle über die Stickstoffoxidemission über die Zeit. Diese Tabelle, die hat auf der X-Achse, beginnt die bei 1990 und geht bis 2015 und wird in 1000 Tonnen angegeben. Und da kann man ganz klar erkennen, das ist schön, wirklich schön aufbereitet, dass der Verkehr in diesem genannten Zeitraum, in diesen 25 Jahren, den Hauptanteil an der Verbesserung der Luftqualität, an der Verringerung der NOx-Konzentration in der Luft gebracht hat. Der Verkehr hat, und ich kann es jetzt einfach nur mal grafisch abschätzen, ich habe die Grafik hier auf dem Bildschirm, ungefähr, das war mal bei, das sind 1000, bei fast 2500 Tonnen und haben in 2015 unter 1000 Tonnen. Also überproportional viel ist das runtergegangen. Alle Bereiche sind so weit runtergegangen, wie ich sehen kann. Einige sind konstant. Haushalt und Kleinverbraucher, da hat sich wohl kaum etwas verändert. Minimal verändert hat sich irgendwas mit Militär und weitere Quellen, was auch immer das bedeutet. Aber wie gesagt, das können Sie sich ansehen, das sieht man ganz gut. Die Energiewirtschaft selbst ist auch sauberer geworden, auch wenn sie dann irgendwo wieder ein bisschen angestiegen ist, so bei 2003 herum, aber konstant geblieben. Da ist also nichts schlechter geworden. Ja, und das verarbeitende Gewerbe ist auch deutlich reduziert in seinem Schadstoffausstoß. Also man kann es sich ansehen, da kommen diese 59% Einsparungen her aus einer Statistik des Umweltbundesamt. Warum wird denn aber jetzt vom Umweltbundesamt so darauf rumgehakt? Warum wird denn da drauf rumgekloppt? Ist das rein ideologisch? Ist das rein, ich tue etwas, ich heiße Umweltbundesamt und jetzt muss ich hier auch irgendetwas machen? Nee, also ich glaube, da stimmt etwas nicht. Und die Frau Hendricks, die erzählt Dinge, die aus den Daten, die ihr Ministerium zur Verfügung stellt, die daraus überhaupt keine Nahrung finden. Im Gegenteil. Was geschieht denn jetzt? Ich habe eine große Bitte. Schauen Sie sich diese Statistiken beim Umweltbundesamt einfach mal an. Und lassen Sie sich nicht länger belügen. Nicht länger von irgendwelchen Schreiberlingen, die einfach unverantwortlichen Mist in die Welt setzen. Und nicht länger von Politikern, die jetzt im Wahlkampf einen Mist erzählen, der teilweise nicht mehr auszuhalten ist. Der müsste eigentlich auch vom Umweltschutz, Umweltbundesamt verboten werden, dieser Mist. Es ist so, Autos sind in den letzten 25 Jahren viel sauberer geworden. Geändert hat sich die Obergrenze für Schadstoffe in der Luft. Deswegen wird jetzt der Eindruck erweckt, dass sie schmutziger geworden sind. Das ist falsch. Sie sind viel sauberer geworden. Sie müssen tagtäglich bei der Arbeit einen 23, 24-fach höheren Grenzwert erdulden, laut Gesetz, als im Auto, in der Straße, in der Stadt, überall zugelassen ist. Das muss man sich klar vor Augen führen. Wie kommen wir da raus? Nächstes Thema. Ja, jeder, der hier öfter zuhört, der weiß, ein Elektroauto ist eigentlich mein Wunschtraum. Das wäre wirklich eine super Sache. Das wäre das, was mir gefällt. Aber ich habe keins. Warum habe ich keins? Ja, ich muss oftmals spontan irgendwo hinfahren. Vom Land aus, bis ich am nächsten Bahnhof bin, das sind, was weiß ich, 17 Kilometer oder sowas. Und dann brauche ich ja so 20 Minuten. Das kann ich aber nur im Auto machen. Weil von uns aus geht einmal am Tag ein Schulbus in die nächste Ortschaft. Von da aus könnte ich dann, das weiß ich nicht wie oft, 3-4 Mal am Tag, mit dem Bus zum Bahnhof fahren. Zurück geht gar nichts. Also ohne Auto ist das Leben auf dem Land bei uns hier jedenfalls Naja, ich hätte fast gesagt, für das Teil, wo ich drauf sitze, aber es ist wirklich so. So, das heißt, ich kann mit dem Zug nicht fahren, ich müsste mich zum Bahnhof bringen lassen. Gut, da werden jetzt ganz viele Parkplätze gebaut seit Jahren, immer zu wenig, weil die immer voll sind. Man plant eben nicht vorher, sondern guckt immer nur, ach, ist wieder voll, komm, bauen wir noch ein paar dazu. Ist ja toll, dass das gemacht wird, aber vorher zu überlegen, wäre vielleicht noch toller. Und diese Parkplätze, wenn man dann da irgendwo fast einen Kilometer laufen muss, im strömenden Regen, im Winter bei Eis und Schnee, dann macht das auch keinen Sinn. Und dann müsste man sich fahren lassen oder mit dem Taxi zum Bahnhof fahren, nur um dann 100 Kilometer oder 90 mit dem Zug zu fahren. Wie blöde ist das eigentlich alles? Nein, die Infrastruktur stimmt nicht bei uns auf dem Land. In der Stadt mag es gehen, in der Stadt ist soweit alles in Ordnung, aber auf dem Land ist es nicht möglich, ohne Kraftfahrzeug zu sein. Und wenn in einem Haushalt zwei Leute berufstätig sind, die in der Regel ja nicht in der gleichen Firma arbeiten, sondern möglicherweise auch diametral gegenüber irgendwo hin müssen, dann braucht man eben auch zwei Autos. Und das kaputt zu reden, kann man sich ja nun den Mund fusselig reden, aber das geht nicht, das wird auch nicht funktionieren. Auch ich muss eben ab und zu irgendwann mal ins Auto springen und muss mal nach Berlin und muss mal nach Hamburg, muss mal, wann hören Sie das, heute Abend, ja, in der Woche muss ich nach Bayern und anschließend muss ich nach Thüringen, also und danach sogar nach Sachsen. So, wie mache ich das mit dem Zug? Wie mache ich das, wenn ich Geräte mitnehme? Wie komme ich überhaupt mit meinem ganzen Klumpatsch zum Bahnhof? Wie kriege ich die Sachen denn irgendwo eingeladen? Hier stimmt etwas nicht. Man kann nicht auf der einen Seite fordern, dass wir weggehen vom Individualverkehr und auf der anderen Seite keine Möglichkeit haben. Aber da scheint sich ja doch etwas zu tun. Kommen wir aber erstmal auf dieses Elektroauto zurück, was ich mir wünsche. Aber das, was ich mir wünsche, kann ich nicht kaufen im Moment, weil ich kann damit keine 800 Kilometer am Stück fahren und ich kann nicht damit rechnen, dass ich dann vor Ort eine Tankstelle habe und ich kann nicht damit rechnen, dass ich in 10 Minuten wieder vollgetankt bin. All das geht gar nicht. Diese Infrastruktur ist ebenfalls nicht da und wird so schnell auch nicht kommen. In einer Studie aus Schweden wurde letztlich das Modell S von Tesla ein bisschen untersucht. Das ist ja wohl mittlerweile das am stärksten, beste entwickelte Auto auf den Autobahnen, was wir zu sehen bekommen. Nicht nur da, überhaupt in der gesamten Branche, aber auf der Autobahn fallen die immer besonders auf. Ich habe mich immer gewundert. Ich sehe da auf bestimmten Strecken immer so zwei oder drei dieser Dinger, die fahren hinter LKWs her. Ich habe immer erstmal gedacht, okay, ich knatter jetzt hier mit meiner kleinen Büchse da vorbei und da stehen so teure Autos quasi hinter den LKWs im Stau. Ich meine, wenn man mit 80 auf der Autobahn mit so einem Auto fährt, ist das ja quasi wie ein Stau. Ja, ich habe dann durch Glück mit einem sprechen können, der sagt, ja, ich muss 400 Kilometer fahren und das schaffe ich nicht anders. Da muss ich schon mit niedriger Geschwindigkeit möglichst im Windschatten irgendwo hinterherfahren. Ich habe gesagt, oh, macht das Spaß? Hat sich rumgedreht, ist weggegangen. Ja, okay. Jetzt haben die Schweden sich dieses Auto angesehen und haben es mal mit der ökologischen Brille betrachtet. Und zwar, das schwedische Umweltministerium war das übrigens, also nicht irgendeine Fuzzi-Bude. Und die haben also mal geguckt, diese Lithium-Ionen-Akkus, die genutzt werden. Wie werden die denn hergestellt? Was entsteht denn da bei der Herstellung pro Kilowattstunde Speicherkapazität an Kohlendioxid oder äquivalente Gase? Und sind drauf gekommen, pro Kilowattstunde haben wir eine Umweltbelastung von 150 bis 200 Kilogramm Kohlendioxid-Äquivalent. Bei Diesel sprechen wir von 40 Mikrogramm, was in der Stadt, in der Atmosphäre Luft anlag, aber hier pro Kilowattstunde 150 bis 200 Kilogramm, nicht Mikrogramm, ist doch ein Unterschied. Ich gebe zu, ein kleiner. Bei der Herstellung eines Tesla Model S, der Batterien dafür, käme man auf etwa 17,5 Tonnen CO2. Nur für die Herstellung der Batterien. Und wenn man den jährlichen Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 in Deutschland betrachtet, dann liegen wir bei 10 Tonnen. Das kommt natürlich bei einem Benutzer eines Tesla Model S noch dazu. Das ist schon erschreckend, denke ich erstmal. Bei Fahrzeugen mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor, die könnte man auf dieser Basis verglichen etwa 8 Jahre lang fahren, bevor die Umwelt so stark belastet würde wie bei der Akkuproduktion eines Modell Tesla. Zumal muss man hier noch mit anmerken, dass der Stromverbrauch, der beim Fahren notwendig ist, der ist ja noch gar nicht mit berücksichtigt. Auch da wird ja nochmal Schadstoff produziert. Also ich muss 8 Jahre mit meinem normalen Pkw durch die Gegend tuckern, um so viel Schadstoff zu verursachen, wie eine Tesla-Batterie bei der Herstellung verursacht. So, natürlich ist das bei anderen Fahrzeugen anders, bei diesen kleinen Fahrzeugen, da gibt es diesen Nissan Leaf, der wurde mit in die Überlegung eingenommen. Da hat man schon nach 3 Jahren den Break-Even erreicht. Das ist also deutlich effizienter. Allerdings muss man natürlich sagen, damit kommt man lange nicht so weit wie mit so einem Tesla Model S. Und der ist lange nicht so komfortabel und all drum und dran. Aber es ist klar, dass man daraus die Forderung ableiten muss, dass diese Fahrzeuge eben nicht so weit fahren können, dass sie kleinere Batterien haben, dass man nicht die Umwelt einfach damit versauen kann und darf, allein durch die Produktion auf einen einzigen Schlag. Kleinere Batterien, ja, das hört sich ja erstmal soweit ganz gut an. Ein großer Anteil von den Berufstätigen käme ja damit aus. Der fährt eben am Tag 30, 35 Kilometer zur Arbeit und dann wieder zurück. Könnte möglicherweise sogar bei seinem Arbeitgeber Strom tanken. Das müsste man gesetzlich regeln, dass jeder das Recht hat, Strom zu tanken. Muss ja nicht kostenlos sein. Aber das ist ja noch nicht so. Nur die Infrastruktur da ist ja auch noch gar nicht angedacht. Denn wie bezahlt man denn dann diesen Strom? Wie kommt man überhaupt an Strom? Wenn ich mir überlege, dass es da im Moment noch nicht mal 40.000 Elektroautos in Deutschland gibt, ist ja ein Klacks. Es sollten ja bis Anfang 2020, glaube ich, nur eine Million sein. Aber naja, die Bundeskanzlerin hat ja auch versprochen, dass es mit ihr keine Pkw-Maut geben wird. Wir wissen ja, was wir davon zu halten haben, von Versprechen von Politikern, nicht nur von der Bundeskanzlerin. Und diese 300 Millionen Euro Fördermittel, die bereitgestellt worden sind, damit Leute sich Elektroautos kaufen, mit denen sie nicht weit kommen und die sie nirgends auftanken können, die werden nicht ausgenutzt und nun wundert man sich darüber. Diese Elektroautos, die da im Moment in Deutschland unterwegs sind, davon werden nur 15% etwa an öffentlichen Ladepunkten aufgeladen, nachgeladen. Der Rest, das geschieht irgendwo dann zu Hause in irgendeiner Ecke oder Nacht oder Garage oder wo auch immer. Anfang des Jahres hatte man in Deutschland 7.500 öffentliche Ladepunkte an 3.500 Ladestationen. Das heißt also, man hat immer 2 dieser Ladepunkte gehabt. Aber auf ganz Deutschland 3.500 Ladestationen oder Ladepunkte, das ist ja eigentlich ein Klacks. Es sollen eigentlich mindestens 15.000 gebaut sein bis 2020. Also 2020 wollte ich sagen, hört sich so komisch an, aber ist ja so. Und davon ein Drittel als schnelle Ladestationen. Ja, dann gibt es das Gemeinschaftsunternehmen, die zusammen mit dem Unternehmen Tank und Rast, das sind die, die in Autobahn Geld für Pinkeln haben wollen, die dann mit Porsche, Ford, BMW und Audi und Daimler zusammenarbeiten und wollen den Ausbau und Aufbau von Ladestationen an viel befahrenen Strecken intensivieren. Diese Mineralölgesellschaften in Deutschland, ja, die halten sich zurück, die machen bei diesem Spiel nicht mit. Das heißt mit anderen Worten, die sagen nach dem Motto, entweder tankst Sprit oder wir wollen gar nichts an dir verdienen. Scheint eine sehr intelligente Strategie zu sein. Wie kann man aber jetzt, wenn man so eine öffentliche Ladestation notwendigerweise ansteuern muss, wie kann man das denn machen? Ich meine, wie ich es mit dem Ottomotor oder mit dem Dieselmotor mache, weiß ich. Ich fahre dahin, nehme die Zapfsäule, macht man ja heute selbst. Vor 50 Jahren war das noch gar nicht denkbar. Da gab es den Tankwart, der das gemacht hat, stopft den Rüssel da rein und wenn voll ist, nehme ich ihn wieder raus und gehe bezahlen. Die Elektroautos sind ja da ein bisschen anders. Okay, da hat man auch so einen Rüssel. Und da muss man dann Geld bezahlen. Ja, RWE zum Beispiel, die bieten so etwas an den öffentlichen Ladestationen. Da muss man einen Vertrag abschließen mit denen. Und dann kann man die Kilowattstunde vom Preis von 30 Cent kaufen. Na gut, das ist nicht besonders günstig, aber es geht eben noch. Und es ist Ökostrom und so weiter. Und ich kann anschließend, wenn ich getankt habe, mit einem guten Gewissen weiterfahren, weil es ja Ökostrom ist. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, kommt auch dorthin. Dann ist es aber so, wenn ich jetzt an eine andere Ladesäule will, die nicht von diesem Betreiber, Innogy heißt er eigentlich von RWE, nicht von diesem Betreiber bedient oder betrieben wird, ja, dann wird es schwierig. Dann kann ich erstmal auf meine Applikation, auf meinem Mobiltelefon, was ich natürlich haben muss, wo die auch installiert sein muss, suchen und gucken, was denn wohl so die billigste Tankstelle in meiner Umgebung ist. Und mit dem Strom, ich meine jetzt nicht Strom, ich meine jetzt den flüssigen Sprit, den wir da haben, da kann ich gucken. Aber wenn ich jetzt beim Strom oder sowas bin, diese anderen Tankstellen, die sind ja alle irgendwo ähnlich im Preis. Gut, wenn ich von der Autobahn wegfahre, ist billiger und manches eben teurer. Aber wie sieht's denn bei Strom aus? Strom kommt ja immer durch die gleiche Leitung, bundesweit. Das ist ja der gleiche Strom. Die Elektronen werden nicht sortiert, die da durch die Leitung flitzen. Also müsste das doch eigentlich irgendwo auch klar sein. Ist es aber nicht. Wenn man ganz spontan irgendwo, ohne einen Vertrag mit irgendeinem Anbieter zu haben, an eine solche Ladesäule kommt und wenn man es schafft, dort auch in irgendeiner Art als Kunde anerkannt zu werden, das geht ja auch nicht ganz so einfach. Noch nicht mal mit Kreditkarte. Manchmal muss man auch den Betreiber anrufen, um sich freischalten zu lassen. Dann zahlt man bis zu 67 Cent pro Kilowattstunde. Du Böser, du hast keinen Vertrag mit mir. Jetzt zocken wir dich ab. Oder was ist da hinter der Sinn? Es gibt natürlich auch andere Sachen. Also bei Malnova, da liegt es bei 18,8 Cent. Die Stadtwerke Dresden bei 13,5 Cent. Und in Leipzig, bei den Stadtwerken Düsseldorf und bei Rheinenergie kann man sogar umsonst tanken. Nur das sind eben sehr, sehr wenige. Und was nützt es mir, wenn ich in Leipzig eben so billig tanken kann und ich bin in Koblenz? Eigentlich nichts. Hier ist ein vollkommen planloser Wildwuchs, Wildwestwuchs. Jeder macht das, was er gerade will. Verlässlichkeit ist für den Elektroautomobilisten in keiner Art gegeben. Er hat keinen Reservekanister dabei, wenn sein Akku leer ist, dass er dann nochmal 100 Kilometer weiterfahren kann. Er kann nicht sicher sein, dass er irgendwo eine Stromtankstelle findet. Und wenn er sie findet, dann, wenn er kein Glück hat, dann ist es die von einem Fremdanbieter. Und dann kann er im schlimmsten Fall, darf er gar nicht tanken oder zu exorbitanten Preisen. Man muss sich also registrieren bei irgendeinem dieser Stromlieferanten und bekommt eine Tankkarte und man kann dann mit irgendeiner App und seinem Datelfon dann da hingehen und kann sich Strom abzapfen. Bei einigen muss man dann sogar nach Parkgebühren zahlen, weil das Aufladen der Akkus zu lange dauert und es können auch noch irgendwelche Servicegebühren anfallen, wo noch keiner weiß, wofür die eigentlich sein sollen. Dann haben die Autos natürlich auch unterschiedliche Ladezeiten, denn je nachdem, was für ein Akku das ist, welche Technologie, ob man Schnellladefunktion drin hat oder nicht, ist das alles so ein unglaubliches, unheimliches, fürchterliches Durcheinander, dass es im Moment keinen Sinn macht, irgendjemand zur Anschaffung eines Elektroautos zu raten. Erstens, sie sind zu teuer. Zweitens, die Reichweite ist zu gering. Drittens, es sind Umweltschweine, weil die Herstellung der Akkumulatoren so einen Umweltschaden verursachen, der nicht nachvollziehbar ist. Viertens, es gibt keine Versorgungssicherheit, weil es erstens zu wenig und zweitens zu inkompatible vom Handling her Tankstellen für Strom gibt. Also, alles nur Mist? Im Moment ja. Es sieht aus wie Hirn und Sinn und planlos, was da passiert. Jeder kocht seine eigene Suppe, keiner macht irgendetwas gemeinsam und die Regierung sagt, kaufst du Elektroauto, kriegst du Geld, bist der Gute, aber danach bist du alleingelassen. Ich kann im Moment nicht erkennen, dass das ein Weg, ein vernünftiger in die Zukunft ist. Auf der anderen Seite sind viele der Argumente, die oft genug von den Gegnern von Elektroautos angebracht werden, vollkommen haltlos. Wenn ich da höre, ja stell dir mal vor, wir würden heute 40 Millionen Verbrennungsmotoren sofort umrüsten und die alle nur elektrisch fahren lassen. Wo soll der Strom herkommen? Ja, aus der Leitung, woher sonst? Das, was das an Strom ausmacht, ist kein Problem. Es ist wirklich kein Problem. Gut, wenn man das von heute auf morgen machen würde, wäre es sicherlich ein kleines Problem, aber das sind vielleicht 20% dessen, was wir überhaupt in Deutschland an Strom verbrauchen, was wir dann mehr verbrauchen würden. Und wenn es aber langsam sukzessive kommt, kein Problem. Das Problem ist, dass man punktuell eine höhere Stromversorgung braucht, weil wenn an bestimmten Stellen sehr viele sehr schnell laden wollen, dann könnte es eng werden. Man muss also eine Art Management haben, was da eingeführt wird. Man muss vor allen Dingen weg von diesen einzelnen Anbietern, sondern ein Elektrofahrzeug müsste jederzeit an allen noch zur Verfügung zu stellenden Stromtankstellen jederzeit tanken können. Die Abrechnung kann man durchaus über irgendeine Servicekarte oder ein Mobilfone ab oder sonst etwas machen. Das gehört eigentlich dazu. Und dass man darüber auch ein Lastmanagement machen muss, dass bestimmte Sachen schneller und andere weniger schnell geladen werden muss, dass man einfach eingibt, hör mal, ich fahre heute nicht mehr, ich fahre erst morgen früh um 8 wieder. Und irgendwo ist ein Rechner, der sagt, na gut, dann kriegst du jetzt weniger Strom. Da hinten ist einer, der ist auf der Durchreise, der muss schneller wieder weiter. Der kriegt ein bisschen mehr. Das ist doch alles kein Thema. Das kann man doch alles machen, wenn man das will. Dazu haben wir ja unsere Computer, dazu haben wir ja unsere Netzwerke. Und die Argumente mit, wo sollen wir die ganzen seltenen Erden herkommen? Ich glaube, die Leute, die sowas sagen, die wissen gar nicht, was seltene Erden sind. Aber abgesehen davon, so viel brauchen wir ja gar nicht. Und es gibt mittlerweile Technologien, dass wir von diesen seltenen Erden fast nichts brauchen. Und Lithium, das ist überhaupt kein Problem. Das ist verfügbar. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, lieber Brennstoffzelle. Ja, die sagen aber nicht, dass hier die Rohstoffversorgung viel problematischer ist, denn die Brennstoffzellen, die Platin, was da drin verbaut wird, werden muss, das ist viel knapper und viel teurer, als unsere Batterien für Elektroautos herzustellen. Also die Batterie aus Rohstoffsicht betrachtet ist überhaupt kein Problem. Die Batterie aus Umweltschutzbetrachtung heraus gesehen, ist die größte Sauerei, die wir im Moment haben. Und wo sind die Umweltschutzverbände? Ja, die hauen auf den Diesel rum, um endlich mal Erfolg zu haben und bei Gericht zu gewinnen. Und forcieren Elektroautos und Hybridautos, die viel mehr Umweltschaden verursachen, als das, was sie bekämpfen. Wie blöde ist denn eigentlich diese Welt? Ist diese Welt wirklich so blöde? Ich glaube schon. Wenn ich mir das Tag für Tag ansehe und anhöre, und es gibt keine Zusammenführung, es gibt keine Sendungen im Fernsehen, die so etwas richtig, sachlich und gut aufbereiten. Und wenn es sie gäbe, wer würde die denn gucken? Da laufen ja 25 Seifenopern parallel, die sind mit Sicherheit viel besser. Viel, viel besser. Jetzt habe ich eben ein Schimpfwort gesagt, das habe ich rausgeschnitten. Tja, da sind auch viele Anfragen gekommen, die gesagt haben, wenn ich immer das Maul so weit aufreiße und über alles mecker, wie soll es denn überhaupt weitergehen? Es hat keinen Sinn, dass ich das sage. Da hält sich ja keiner dran. Aber die Frage, wie es weitergehen wird, da kann ich ja mal versuchen, eine Projektion in die nähere Zukunft zu wagen. Also, fange ich mal ganz, ganz fremd an. Viele können sich noch daran erinnern, dass wir früher Radio gehört haben. Da kamen die neuesten Schlager, das war Radio Luxemburg mit Camillo Felgen, der sonntagsnachmittags dann immer die Schlagerparade brachte. Später kam dann Radio Caroline zum Beispiel, dieser Piratensender. Das war einfach nur irre, eine Scheißqualität. Das ging ja nur auf Mittelwelle und teilweise andere auf Kurzwelle. Das, so hat's angefangen. Später kamen dann Schallplatten. Da haben wir uns diese schwarzen Vinylscheiben gekauft. Die wurden dann auf Plattenspieler gelegt, die damals sehr teuer waren, aber von der Technik her, das war so eine Art spanabhebende Musikerzeugung. Nach 20 Mal Abnudeln durch diese harte Nadel und den schweren Tonarm waren die Scheiben kaputt, war die Tonschrift beschädigt und so. Dann kamen die Musikkassetten, die in der Qualität noch deutlich schlechter waren als die Schallplatten. Und das Material war so schlecht, irgendwann hat sich das gedehnt, das war nur ein Gejaule und Gejammer. Dann kam die CD. Das war doch was. Echt super, alles gut. Ja, die wurde natürlich überhaupt nicht ausgenutzt von dem, was er an der Qualität hätte hergeben können, weil auch viele Quellen gar nicht da waren in der Qualität. Und es hätten erst neue Aufnahmen gemacht werden müssen, die in einer höheren Qualität dann auf diese Scheiben draufgenagelt wurden. Und was war das alles? Naja, abgesehen vom Radio, haben wir das gekauft und das gehörte uns. Die habe ich morgens, mittags, abends abspielen können. Die konnte ich weiterverkaufen, die konnte ich verschenken, die konnte ich kaputt machen, die konnte ich in die Ecke legen, die konnte ich in 20 Jahren rausholen und wieder hören. Das ist aber doch vorbei, oder? Naja gut, es gibt einige Enthusiasten, die wieder alte Scheiben haben wollen, verschwindend. Es gibt noch einige, die CDs kaufen wollen, verschwindend. Die Masse nimmt Musik als einen Service. Oh, man schließt irgendwo ein Abo ab, egal ob das bei den wilden Weibern, ich meine bei Amazon ist, oder ob das bei der Telekom ist, oder ich weiß nicht, wen es da alles gibt, ich habe so ein Abo nicht. So, da kann man dann aus, bei Amazon habe ich gelesen, bis 40 Millionen Musikstücken kann man sich da was aussuchen. Man kann gezielt nach Titeln suchen, man kann nach Textbestandteilen suchen, man kann nach Interpreten suchen. Wer hat das gejammert und wer hat das gesungen und wer hat das gejault? Also alles das kann ich dann danach suchen. Aber mir gehört die Musik nicht. Ich höre, ich bezahle für das Hören. Bei Computersoftware gehen wir den gleichen Weg. In vielen Großunternehmen ist das ja schon so. Das macht ja auch Sinn, dass die dann sagen, pass auf, ich will die Leistung haben von einem Programm und ja, und ich will mich aber um nichts kümmern. Und da bekommt man das, diese Software als einen Service von irgendeinem Anbieter zur Verfügung gestellt und braucht sich auch um nichts mehr zu kümmern. Die Betriebssystemhersteller versuchen das ja auch in dieser Richtung schon zu machen. Ein gravierendes Beispiel im Privatbereich ist jetzt Google, die mit der Masse der Mobiltelefone verfügbaren Betriebssystem Android ja so etwas in dieser Art machen. Man hat bisher zwar so eine Art Lizenzen vergeben an die Hardwarehersteller, die mussten dann die Neuigkeiten in ihr Betriebssystem ein- und umbauen und das dann ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. Billiganbieter haben es überhaupt nicht gemacht. Wenn ich so ein Telefon gekauft habe, beim Billiganbieter war ich in den Arsch gekniffen, da habe ich niemals Updates bekommen, weil keine Sicherheitsupdate, gar nicht. Seriöse Anbieter haben es gemacht, aber dann dauerte es je nachdem mal wirklich wesentlich länger, bis ich die neueste sichere Version dieses Betriebssystems angeboten bekommen habe zum Download. Und mittlerweile will Google ja in diese Richtung das etwas anders machen, dass man quasi durchgreift über den Hersteller, der das auch als Service dann quasi weitergibt an den Endverbraucher, an mich als Service, dass ich dann immer die besten und sichersten Updates zeitnah habe. Das ist doch, im Grunde ist doch positiv, oder? Gut, die negativen Seiten, die suchen wir jetzt nicht raus. Die kann mir dann wieder jeder schreiben und mich beschimpfen. Aber es ist ja gut so. Dann gab es auch mal eine Zeit, da haben die Leute eigene Autos gehabt. Die haben die sich gekauft und haben sie auch wieder verkauft und haben sie gefahren, haben sie benutzt, wann auch immer sie wollten. Und ja, aber das ist ja auch längst vorbei. Wir haben heute das Jahr 2030 und Autos, ja, natürlich fahren da überall Autos rum, aber klar, ich gehe auf mein Dattelfon und sage da, du, ich möchte morgen Mittag um 11.30 Uhr ein Auto haben mit einer Ladefläche, ich muss da im Baumarkt, ich muss da Holz holen, muss so und so groß sein. Und da sagt mein Dattelfon, die Applikation da drauf, die mit dem Rechner in Verbindung steht, auch wenn er dann nicht mehr Alexa heißen wird, die sagt dann, okay, wird gemacht. So, und dann steht eben das Auto vor der Tür. Warum soll ich denn eine Schallplatte kaufen, wenn ich sie hören will? Warum soll ich denn ein Auto kaufen, nur weil ich ab und zu mal damit fahren will? Warum soll ich mir denn eine Kuh kaufen, nur weil ich ein Glas Milch trinken will? Das ist genau der gleiche Weg, genau die gleiche Richtung. Und darauf zielt die Autoindustrie. Und deswegen hat auch kaum einer ein Interesse daran, eine individualisierte Elektrifizierung beim Kraftfahrzeug massiv voranzutreiben. Im Gegenteil. Die großen Hersteller versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Die versuchen, ihr Automobil, was sie selbst bauen, als Dienstleistung in den Markt zu drücken. Das heißt, du gehst zu Mercedes, zu BMW, zu Ford, zu was weiß ich, was für alten Dödelteilen da. Ach, zu Opel kann man ja auch wieder gehen, ist ja auch wieder ein europäisches Auto geworden. Und sagst, pass auf, ich möchte, was weiß ich, ich muss morgens immer zur Arbeit fahren oder sowas. Ich möchte um 10.30 Uhr da und da sein, an der Baustelle oder so. Das gebe ich vorher ein, eine Woche vorher, einen Tag vorher, ein Jahr vorher, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann steht die Büchse da, schickt mir vorher noch eine Nachricht, eine SMS auf mein Dattelfon und sagt, hier, geht in Ordnung, Auto kommt, denkst du noch dran, du hast bestellt oder brauchst du es nicht mehr, dann drück hier drauf, ist wieder abbestellt. Dann würden solche Sachen auch zentral organisiert mit Sammelfahrten sein. Wenn man schöne, bequeme Autos hat, die man nicht mehr selbst fahren muss, weil sie ja bis dahin selbst fahren, und zwar elektrisch, schadstofffrei, wenn man die Batterien sowieso schon hat und nicht mehr neu erfinden muss oder neu bauen muss. Und dann könnten dann auch plötzlich 3, 4 oder 6 oder noch mehr Leute abgeholt werden mit einer sehr effizienten Routenführung und sehr kostengünstig, brauchten kein Auto, brauchten keine Versicherung, brauchten keine Steuer, brauchten nicht zur Inspektion, brauchten keine Reifen zu erneuern, brauchten gar nichts machen, sondern kaufen, nicht kaufen, mieten, abonnieren ein Auto als Dienstleistung. Das ist der Weg, den im Moment wohl noch unter vorgehaltener Hand, aber doch sehr viele große Automobilkonzerne einschlagen. Natürlich, vordergründig geht es erstmal darum, dass man Elektroautos baut. Man will ja aus diesem im Moment Negativ-Hype, der ja nur hochgeredet wurde, der umweltunfreundlichen Verbrennungsmotoren raus, obwohl wir die im Lkw-Bereich oder bei Flugzeugen oder auf Schiffen oder bei Schienenfahrzeugen gar nicht in absehbarer Zeit ersetzen können. Also man will da raus und will umweltfreundliche Gesicht zeigen, auch wenn die Akkus dann Umweltsauerei sind, die schlimmer ist als alles, was wir vorher hatten. Und dann wird die Dienstleistung Auto eben angeboten. Und selbst fahren oder Führerschein machen. Mensch, das muss man sich aus der Sicht vom Jahr 2030 zurückblickend vorstellen. Da muss man Fahrschule gehen. Man muss theoretisch etwas lernen. Man muss praktisch mit dem Ding umgehen können, rückwärts einparken und all mögliche Kram. Oder wenn man mit dem Hänger dann noch rangieren will oder so etwas, ist ja gar nicht mehr vorstellbar. Wie auch? Ich sage, schickst du Auto und dann ist Auto da. Schickst du Auto mit Hänger, dann ist Auto mit Hänger da. Parkst du bei Obi rückwärts ein in die Baustoffhalle und dann macht das Auto das. Das ist von heute aus in 15 Jahren nicht mehr vorstellbar, wie wir heute leben. Wie wir heute ein Auto besitzen müssen. Wie wir heute ja damit umgehen. Aber denk doch mal dran. Wie war das mit Musik mit CDs, Musikkassetten, Schallplatten. Den gleichen Weg gehen wir hier auch. Und Computertechnik, was ich dazwischen als Beispiel gebracht habe, auch da sind wir exakt in der gleichen Richtung. Auch das wird eine Dienstleistung sein. Wir kaufen uns die Hardware und schließen irgendein Abo, weil wir ja sowieso ins Netz müssen. Und darüber kriegen wir auch dann das Abo für unser Betriebssystem. Und mit vielen Programmen wird es auch so sein. Gut, es gibt immer noch sehr viele Enthusiasten, die eigene Applikationen entwickeln, die auch kostenlos oder in der Hoffnung, dass sie was damit verdienen, auch kostenpflichtig zur Verfügung stellen. Das wird es wohl auch noch längere Zeit geben. Die werden aber dann streng kontrolliert, zum Beispiel von so Giganten wie Google, dass da auch ja nichts Böses drin ist, nichts Schlimmes, nichts Schlechtes. Auch wenn sie selbst hunderte von Applikationen aus ihren Dingern rausschmeißen müssen, aus ihren Stores, weil die eben Schadcode verseucht sind, aber sie nehmen sie eben heraus, die Guten zu sein und alles besser zu wissen, obwohl sie selbst genug Scheiße bauen, dass man sie eigentlich verbieten müsste. Aber ohne sie läuft die Welt auch nicht mehr. Also müssen wir diesen haltlosen, hilflosen Zustand hinnehmen, ihn als normal erkennen, akzeptieren, aufhören, gegen umweltverschmutzende Autos zu wettern, die dafür gesorgt haben in den letzten 25 Jahren, dass unsere Umwelt sauberer, besser geworden ist, und müssen weiter in unseren verseuchten Arbeitsplätzen und Wohnungen leben, wo die Schadstoffkonzentration viel höher ist als in der Stadt, in der die Dieselfahrzeuge, die nicht die Ursache sind, sondern die im Grunde genommen doch die Ursache sind dafür, dass andere Technologien nicht noch mehr Umweltschutz mit Füßen treten. Wie zum Beispiel die ganzen direkt einspritzenden Benzinverbrenner. Denn wenn da wieder mehr kommen und Diesel weniger werden, dann kriegen wir die Probleme, die wir jetzt mit dem Diesel haben, mehrfach um die Ohren gehauen. Also, meine Bitte, meine Aufforderung. Nein, ich verlange, wenn Sie das hier auch die nächste Sendung weiterhören wollen, kümmern Sie sich verdammt nochmal um diese Thematik. Lassen Sie sich nicht volllaufen können Sie lassen, ist mir egal, aber voll sülzen von irgendwelchen Halbintelligenten, die eigene Interessen verfolgen und nichts anderes wollen, als irgendwo Vorteile daraus zu ziehen, Geld zu verdienen, Ruhm zu erhaschen oder dann nur das eigene Ego aufzupolieren. Schauen Sie sich das an. Und die Zahlen, das, was ich genannt habe, gehen Sie im Internet auf die Seiten des Umweltbundesamtes und sehen Sie sich das mal an. Und dann können Sie jeden diesen Dummschwätzer auf der Straße sagen, ja, guckt jetzt doch mal an, die Luft ist doch sauberer geworden, viel sauberer geworden. Wir haben nur noch 40% dessen, was wir vor 25 Jahren hatten, als Schmutz in der Luft. Und was soll das Gerede also? Nein. Wir sollten uns nicht kaputtreden lassen, sondern wir sollten mit offenen Augen und offenen Ohren in eine Welt gehen und versuchen, unsere Technologie, die Umweltschäden verursacht, so weit zu reduzieren, auch den Nutzen dieser Technologie so weit zu reduzieren, dass es gut wird. Wenn wir jetzt dann Autofahren als Service künftig, so wie unsere Musik hören, bezahlen als Abo im Jahr, ja, das macht natürlich wieder einigen die Taschen voll und einige reich. Aber wenn es der Umwelt und uns allen nutzt, wenn wir weniger Fahrzeuge auf der Straße haben als jetzt, weil sie viel effizienter eingesetzt werden, weil wir keine Parkraumnot mehr haben in den Großstädten, weil die Dinge dann nicht mehr vor der Haustür parken müssen, sondern zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, wenn wir keine Parkplatznot mehr haben, wenn wir keine Parkhäuser mehr brauchen, weil diese Dinger just in time unterwegs sind und das Parkhaus ist dann die Strecke von dem einen Einsatzort zum anderen, kann das nicht auch eine Zukunft sein? Natürlich. Datenschutzmäßig ist es der Horror, aber da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Datenschutz, das können wir vergessen. Wir müssen versuchen, unsere Politik so weit zu beeinflussen, dass der Einzelne einen Schutz genießt, aber die Masse der Daten wird keinen Schutz genießen. Nie mehr. Das ist vorbei. So, stimmt, das ist vorbei. Jetzt ist dieser Audiocast vorbei. Ja, noch nicht ganz, ich habe noch ein paar Worte zu sagen. Ich habe in der letzten Fernsehsendung etwas über den Punkt gemacht, über den Dot, über den Echo Dot von Amazon und habe meine Begeisterung darüber Ausdruck verliehen. Und ich habe versprochen, dass ich meine datenschutzrechtlichen oder Datenschutzbedenken in der nächsten Sendung, die ich heute ist Montag, übermorgen produzieren werde, da zum Ausdruck bringen werde. Sind Sie mal gespannt. Wir werden in verschiedenen Richtungen auf diesen Dot zugehen, um zu zeigen, was er datenschutztechnisch eigentlich bedeutet, was eigentlich dabei rauskommt. Und ich bin mir ganz sicher, die Masse von Ihnen, die das sehen wird, wird erschrocken sein, wird sehr, sehr, sehr erschrocken sein, weil es nicht theoretisch bleibt, was ich machen werde, sondern weil ich zeigen werde, was das Ding alles weiß. Und vielleicht auch den Fingerzeig, wenn es mir gelingt, geben kann, wann und wie und wo man das verhindern oder ändern kann. Nur eins weiß ich, das, was die Masse mir seit 20 Jahren erzählt, ich habe ja nichts zu verbergen, das ist eben unsere Welt, das sind wir und es sind nur wenige, die weglaufen, wenn sie sowas hören und die Masse ist gleichgültig. Ja, ich kann ja sowieso nichts dran machen. Aber diese ganzen Sachen, Beispiele, Zusammenhänge, die möchte ich ganz gerne in der Fernsehsendung aufarbeiten. Es wird ein bisschen länger. Hat nichts damit zu tun, dass ich nach wie vor begeistert bin von der Technologie und dass ich auch neue Sachen damit vorstellen werde. Ein Hub, da ist mir noch nicht so weit gelungen, dass ich das vorstellen werde. Aber zumindest eine andere Anwendung, wie man das machen kann, zum Beispiel Steckdosen schalten oder so etwas. Mal sehen, was ich noch schaffe bis Mittwoch, weil ich alles vorstellen kann. Aber thematisch ist es schon wieder so viel, dass man die Sendung ja mehr als voll hat. Und ich möchte ein anderes Thema, ein bisschen näher beleuchten, nicht so intensiv. Es wird immer wieder gefragt, oft hast du in irgendwelchen Geräten, Radios oder so etwas, externe Antennen eingebaut. Wie muss ich die denn einbauen? Wie kann ich denn, wenn ich schlechten Empfang habe, eine andere Antenne einbauen? Da sollten wir auch mal einen Blick drauf werfen. Da werde ich so ein paar technische Grundlagen rauslassen, damit, wenn man das umbasteln will, doch der Erfolg dabei ist. So. Jetzt haben wir heute Montag, der Thomas Ritter im Shop ist noch im Urlaub, aber ich hoffe, Sie schauen schon mal in den Shop hinein, denn er ist ja neu und die Übersichtsstruktur ist ein bisschen moderner geworden, schöner geworden. Und bestellen können Sie auch, wenn der Thomas Ritter im Urlaub ist. Nur wegschicken kann er es erst nächste Woche, aus heutiger Sicht gesehen. So, das war's, glaube ich. Was in der Fernsehsendung kommt, am kommenden Montag, heute in einer Woche, habe ich jetzt schon rausgelassen. Und was in der nächsten Audiosendung kommt, das sehen wir dann mal. Das weiß ich noch nicht. Aber in der Fernsehsendung werde ich auch noch etwas Neues sagen, weil einige haben sich gewundert, dass der direkte Download der Fernsehsendung nicht mehr möglich ist. Da werde ich in der Fernsehsendung auch ein Wort dazu sagen, wieso, warum, weshalb und wie es weitergeht. Das war's aber. Jetzt geht's gar nicht mehr weiter. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten. Denken Sie bitte daran, die ganze Sache lebt einfach nur von Spenden und von dem, was wir an Provision aus dem Shop bekommen. Also im Shop gucken, was gefällt und wenn irgendwo ein paar Euro übrig sind für eine Spende, bedanke ich mich ganz herzlich jetzt schon im Voraus dafür. Die Spender werden, sofern sie sagen, dass der Name genannt werden darf, kann auch der Name der Oma sein, ist mir egal, muss man nur dazu schreiben, werden dann in der Fernsehsendung wieder eingeblendet. Bis dann, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche oder in zwei Wochen oder wann auch immer und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.